Wer bestimmt, wie du arbeitest?
Wer bestimmt, was wir produzieren?
Democratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit. Ich bin Johanna Laube.
Und ich bin Felix Nickel.
Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
Unser Thema heute ist Mitbestimmungswüste Plattformökonomie. Wie können sich Beschäftigte bei Lieferando und Co. organisieren?
Bevor wir uns ins Thema stürzen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle von euch, die schon unsere früheren Episoden gehört haben, wundern sich vielleicht, dass Christian nicht mehr dabei ist. Christian hat sich schweren Herzens verabschiedet, weil er einen neuen spannenden Job in Brüssel hat. Der erfordert derzeit seine ganze Zeit und Energie. Christian, wir wünschen dir alles Gute. Und ja, deshalb haben wir jetzt Felix mit dabei. Felix ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Münster und arbeitet dort in einem Forschungsprojekt zu Entfremdungserfahrungen und Aneignungsstrategien von Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Und passend zu unserer heutigen Episode schaut er sich da auch Auswirkungen von Digitalisierung auf ArbeiterInnen an.
Ja genau, hallo zusammen, ich freue mich dabei zu sein. Dann lass uns doch mal direkt anfangen, Johanna. Wir haben heute ja einiges vor, worüber sprechen wir denn?
Ja, in den letzten Folgen ging es um die verschiedenen Möglichkeiten der Mitbestimmung, die es schon gibt. Also betriebliche Mitbestimmung mit Betriebsräten und die Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Wir hatten diskutiert, wie diese Rechte ausgebaut werden könnten, aber auch schon festgestellt, dass sie gar nicht überall voll umgesetzt werden und selbstverständlich sind. Heute sprechen wir über eine Entwicklung, die einige Herausforderungen für mehr Demokratie am Arbeitsplatz mit sich bringt, nämlich die sogenannte Plattformökonomie, genauer Gigwork.
Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz zur Einleitung zu diesen beiden Begriffen. Also wenn Menschen in der Plattformökonomie arbeiten, heißt das, sie melden sich bei einer Online-Plattform an und bekommen dann darüber ihre Arbeitsaufträge. Das Geschäftsmodell der Plattformunternehmen baut eben, das sagen sie selber vor allen Dingen, auf ihrer Rolle als Vermittler auf. Sie kontrollieren auf der einen Seite der KundInnen den Zugang zu einem Service. Gleichzeitig sind die ArbeiterInnen aber auch von diesen Plattformen abhängig, denn nur über diese bekommen sie ja überhaupt ihre Arbeitsaufträge. Bei der Plattformökonomie geht es also um digitale Plattformen, die eben Arbeit vermitteln und koordinieren. Und Plattformarbeit ist der Oberbegriff, unter den dann die unterschiedlichsten Arten von Tätigkeiten fallen können. Da zählt zum Beispiel dann dazu die Erstellung eines neuen Firmenlogos auf Plattformen wie Fiverr, Jovoto oder Upwork. Manche Leute arbeiten auch auf Plattformen wie Amazon Mechanical Turk. Die müssen dann zum Beispiel auf Fotos alle Hunde und Katzen markieren, damit dann eine künstliche Intelligenz lernt, Hunde und Katzen zu unterscheiden. Aber Plattformarbeit steckt eben auch, und darüber reden wir ja heute hier, in zum Beispiel den tausenden Pizzen, die in Berlin und anderswo in Deutschland jeden Abend über Apps bequem nach Hause bestellt werden. Da ist der Lieferdienst eben auch über eine Plattform digital koordiniert und organisiert.
Und was ist dann Gigwork?
Ja, das ist dann eben die Unterkategorie der Plattformarbeit. Das ist dann eben zum Beispiel diese Lieferung. Das ist ganz klassische Gigwork. Da gibt es dann auch noch andere Beispiele, Haushaltshilfen und so weiter. Da ist die Arbeit eben digital organisiert und koordiniert, wird aber lokal geleistet. Das ist eben der Unterschied zu Crowdwork. Da gibt es eben weniger einen Ortsbezug, weil da die Arbeit digital geleistet wird.
Dann haben wir jetzt mal die Begriffe geklärt, aber lass uns noch kurz was dazu sagen, warum wir heute darüber reden.
Genau, es gibt eben eine Reihe von Problemen, da werden unsere beiden Gäste sicherlich auch vieles zu sagen können, nur ganz kurz zum Einstieg. Zum einen geht es eben darum, dass die Plattformökonomie lange Zeit so ein bisschen was von dem Wilden Westen hatten, also Unternehmen unterlaufen, teilweise auch sehr gezielt mit ihren Geschäftsmodellen bestehende gesetzliche Regeln. Es gibt Regulierungslücken im Arbeitsrecht, die dann eben große Nachteile für Beschäftigte mit sich bringen. Ein großes Thema ist zum Beispiel, dass viele Plattformen ihre ArbeiterInnen als Selbstständige anstellen und sich dann eben auf diesen Standpunkt zurückziehen und deswegen Beschäftigte halt auch keine Mitbestimmungsrechte haben. Genau, und weiter geht es dann eben natürlich auch darum, dass es keinen gemeinsamen Arbeitsort mehr gibt. Dann stellt sich die Frage, was das denn heißt, wenn Beschäftigte von einer App gesteuert werden und im Zweifel ein Algorithmus entscheidet, welche Aufträge man bekommt, wie man bewertet wird und ob man von der Plattform ausgeschlossen wird. Naja, und dann geht es eben halt auch um extrem schlechte Arbeitsbedingungen. Da gibt es immer wieder Proteste, zuletzt eben vor 2 Wochen, als hier in Deutschland, vor allen Dingen im Norden, das große Schneechaos war. Da haben einige FahrerInnen von Lieferando und Volt protestiert. Die fahren ja nun mal mit Fahrrädern das Essen aus und da wurde zwar der Service für eine Zeit lang unterbrochen, aber dann mussten die schon wieder sehr bald auf die Straße und das ist einfach gefährlich. Insgesamt geht es also darum, dass Gigwork zeigt, dass Digitalisierung neue Formen von Arbeit schafft, die dann eben eine Herausforderung für Mitbestimmung und Demokratie am Arbeitsplatz sind.
Genau, und das ist es ja auch, was wir heute diskutieren wollen. Mitbestimmungswüste Plattformökonomie, wie können sich Beschäftigte bei Lieferando und Co. organisieren? Zu Gast haben wir dafür Jasmin Schreier. Jasmin ist Arbeitssoziologin von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie arbeitet dort am Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik, Arbeit, Gesellschaft. Und in ihrer Forschung beschäftigt sich Jasmin damit, wie Plattformarbeit Erwerbsarbeit verändert. Hallo Jasmin.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Mit dabei ist auch Ori Mittenmeier. Er ist Mitbegründer von Liefern am Limit und aktiv in der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, NGG. Hallo Ori.
Hi, danke fürs Einladen.
Die erste Frage geht auch direkt an dich, Ori. Du warst involviert in der Kampagne Liefern am Limit, mit der ihr versucht habt, die Beschäftigten bei Lieferando zu organisieren. Erzähl doch mal kurz, wie die Ausgangslage für die Fahrerinnen war und was eigentlich den Ausschlag für die Organisation gegeben hat.
Also tatsächlich hat das Ganze ja vor 2-3 Jahren, ich glaube schon mittlerweile 3 Jahren, das Ganze angefangen und auch im Winter. Und tatsächlich war da auch ein schlimmer Winterchaos. Das war für mich auch letzte Woche dann so ein bisschen so Déjà-vu, so ein bisschen Flashback vor dem Gespräch mit den ganzen Riderinnen, was sie jetzt erlebt haben. Das war vor 3 Jahren so ein ekelhaftes Problem. Wir hatten damals keine Gehälter oder nur unvollständig ausgezahlt bekommen im Dezember. Wir mussten unsere Winterklamotten alle selbst noch holen. Unsere Fahrräder waren alles andere als fahrtauglich. Man muss da sogar bedenken, wir hatten damals noch nicht mal E-Bikes, sondern wir mussten unsere eigene Fahrräder holen. Aber das waren dann praktisch alles Rennräder, weil mit einem ganz normalen Fahrrad 100 Kilometer pro Tag zu stemmen, ist halt fast unmöglich. Da braucht er schon ein Leistungsgerät. Das heißt, wenn man sich mit Fahrrädern ein bisschen auskennt, kennt man ja, wie dünn diese Reifen sind, dass sie alles andere als geeignet sind, um dann irgendwie im Winter schnell zu fahren. Aber das war dann doch trotzdem unsere Situation damals, wir keine andere Wahl hatten. Wir mussten das machen, weil sonst hätte das bedeutet, dass man unsere Verträge nicht verlängert hätte. Das war damals auch ein noch schlimmeres Problem als bei Lieferando aktuell, weil wir damals nur alle 6 Monate einen Vertragsverlängerung bekommen haben. Oder wir mussten halt ausweichen, Freelancer zu werden. Was wir aber auch nicht wollten, weil da, wie da schon gesehen habt, der Druck ist unmenschlich. Wir mussten Arbeitsmittel selbst bezahlen. Allein das ist ja eigentlich schon verwerten. Das ist ein Angestelltenverhältnis. Und dann umgeht dann ein Unternehmen wie Deliveroo einfach seine Pflichten oder ignoriert seine Pflichten einfach, dass er als Arbeitgeber verpflichtet ist, seinen Arbeitern oder Arbeiterinnen die Produktionsmittel zur Verfügung gestellt, was sie halt nicht gemacht haben. Und wenn wir uns dann auch noch vor Augen führen, dass das in ganz vielen Großstädten passiert, dann ist das besonders prekär, weil oder besonders absurd, weil wir müssen mit wenig Lohn unglaublich teure Arbeitsmittel finanzieren, gleichzeitig aber auch irgendwie die hohen Lebenskosten, die eine Großstadt so mit sich bringt. Dann. Wir konnten es uns auch nicht leisten, am Stadtrand zu wohnen, also, weil wir dann zu lange fahren müssten oder mit dem Zug fahren müssten. Das sind auch dann nochmal ganz viele Gelder, die man ausgeben müsste. Das war dann eine ganz schlimme Situation damals für uns. Und den Ausschlag hat es damals für uns gegeben, als wir die Gehälter nicht ausgezahlt bekamen, aber dafür irgendwie Weihnachtsgeld und uns gesagt worden ist, so, naja, wir haben ja immer ein bisschen Weihnachtsgeld bekommen und da können wir uns wenig ein schönes Heiligabend machen damals. Und da waren wir halt wirklich so ein Punkt, haben gesagt, ey, was machen wir jetzt? Wir kündigen. So. Und das war auch, das ist der Knackpunkt. Wir wussten damals nicht, was Gewerkschaften sind. So. Ja, und dann hatten wir aber Glück, dass wir einen Kollegen hatten, der kurz die Notbremse gezogen hat. Moment mal, wir können doch Lieferando beziehungsweise Deliveroo damals noch ordentlich Kicking Schienbein verpassen, wenn die Bock drauf hat. Natürlich waren wir Feuer und Flamme und dann hat der Kollege uns mit der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten in Verbindung gebracht. Und im Prinzip haben wir nichts anderes getan, als uns in einem Raum eingeschlossen und erst wieder rausgelassen, bis wir begriffen haben, okay, was ist demokratische Mitbestimmung, was für Rechte haben wir, was sind Arbeitnehmerrechte, sowas halt. Genau, und das war dann unsere Ausgangslage, dass wir dann unser Selbstbewusstsein entwickelt haben und gesagt haben, okay, wir wollen an die Öffentlichkeit, wir wollen skandalisieren und Politik und drauf machen. Und hier sind wir und machen still Trouble in dieser Plattformökonomie bei den Lieferdiensten.
Ja, krass. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch echt nochmal geschockt, dass ihr eure Gehälter nicht mal ausgezahlt gekriegt habt, was man ja meinen sollte, was wirklich absolut grundlegend ist. Aber ja, spannend. Auf jeden Fall spannend, nachher noch mehr dazu zu hören, wie genau der Organisierungsprozess ablief.
Ja, genau. Also Jasmin, zu dir, du befasst dich ja auch schon länger mit den Arbeitskämpfen von Gigworkern. Was würdest du denn sagen, ist das Neue an der Plattformarbeit und welche Hauptprobleme entstehen da eben für Mitbestimmung?
Ja, Felix, das Neue an Plattformarbeit ist vor allem, dass diese Plattformen eine technische Effektivierung leisten. Also hinter den algorithmischen Infrastrukturen der Plattform passiert ja erstmal ganz viel. Also du hattest das ja eben auch schon gesagt, die Plattform als Vermittlerin. Also erleichtert sie die Koordination von Angebot und Nachfrage auf der einen Seite und reduziert die Transaktionskosten des Austausches so insgesamt. Und ohne diese Plattformstrukturen wäre Plattformarbeit eigentlich so nicht möglich. Denn mit ihnen versteht sich aber auch gleichzeitig die Einflusskonstellation auf dem Feld der Arbeit auf substanzielle Art und Weise. Also diese Plattformisierung von Arbeit, von der wir jetzt hier sprechen, wird in der Selbstbeschreibung dieser Plattformunternehmen immer so gelabelt, dass es flexible, eigenverantwortliche Arbeit ginge, für die aber eben auch gleichzeitig keine besonderen Qualifikationen vorausgesetzt werden, da der Arbeitsablauf in modularen Einheiten gegliedert ist und somit Schritt für Schritt abgearbeitet werden kann. Und das heißt, eigentlich muss man nichts mit einbringen, um sofort oder relativ schnell eine Arbeitstätigkeit oder eine Nebenerwerbstätigkeit aufnehmen zu können, weil die Gehälter sind oder die Löhne sind ja relativ gering, wie wir auch schon gehört haben, außer das Einbringen der benötigten Arbeitsmittel. Das ist immer so nochmal der Knackpunkt, der da notwendig ist, genau. Also für Arbeitskraftanbietende, wir hatten es schon gehört, ist es in der Hinsicht problematisch, weil es eben entweder Solo-Selbstständige sind oder geringfügig Beschäftigte. Und das Plattformunternehmen sieht sich selbst nicht als Arbeitgeberin, sondern zieht sich immer auf diese Position, ich bin ja Vermittlerin, zurück. Und das bedeutet dann wiederum eben für alle Menschen, die eine Erwerbstätigkeit über die Plattform aufgenommen haben, dass sie eigentlich in einer sehr schwierigen Position sind, denn die unternehmerischen Risiken der Plattform werden direkt auf sie selbst abgewälzt. Heißt also, die Plattform spart sich die Kosten jetzt hier eben für Arbeitssicherheit beispielsweise. Letztendlich möchte sie nur das bezahlen, was sie als Arbeit definiert. Und Arbeit ist dann, wenn wir jetzt bei den Essensauslieferern bleiben, eben immer nur die Auslieferung, nicht aber die Instandhaltung des Fahrrads oder die Reparatur des Fahrrads oder aber eben das Warten auf Aufträge. Nichts dergleichen fällt dann unter Arbeit. Und da, an diesem Punkt müssen sich dann die ArbeitnehmerInnen eben wehren und sagen, ja, so geht's nicht. Und da müssen sie dann tatsächlich in den Konflikt gehen, um überhaupt erstmal zu ihren Rechten zu kommen. Und das ist eigentlich das Perfide daran, denn eigentlich steht es ihnen ja zu. Das ist ja trotzdem Teil des Arbeitsprozesses. Und wir hatten es ja schon gehört, also Mitbestimmung ist für Solo-Selbstständige sowieso ganz schwierig, aber auch für geringfügige Beschäftigte eher weiter weg, weil es ist ja auch meistens nur die Nebenerwerbstätigkeit und ob man sich da jetzt als ganze Person einbringt, ist auch noch einmal in Frage zu stellen. Außerdem ist man gleichzeitig auch mit ausufernden Plattformregularien konfrontiert. Also die Nutzungsbedingungen, wir kennen es wahrscheinlich selbst von unserem privaten Verhalten. Wie oft lesen wir diese Nutzungsbedingungen, die wir aber zwingend bestätigen müssen, um überhaupt erstmal weitermachen zu können? Und was dort alles geschrieben ist, das führt vielleicht dann auch den ein oder die andere dazu, erstmal die Füße stillzuhalten, sozusagen. Genau, das klingt jetzt alles schon sehr restriktiv, aber ich möchte trotzdem gleich darauf hinweisen, ich meine, Ori hat es ja auch schon angedeutet, vor allem in dieser Plattformarbeit im Bereich der Kurierdienste, aber auch eben Essensauslieferungen gibt es ganz viele, weltweit ganz viele Arbeitskämpfe, die da zu beobachten sind. Also es heißt, der Gedanke der Mitbestimmung, der ist ja jetzt mehr oder weniger schon verbreitet und wird eingefordert aktiv.
Ori, du hattest ja vorhin auch schon ein bisschen erzählt zur Frage, was den Ausschlag für die Organisation gegeben hat, dass es einen Kollegen gab, der euch ja so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, nicht in Anführungsstrichen nur zu kündigen, sondern vielleicht erstmal in den Konflikt zu gehen und erstmal euch zusammenzusetzen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also dazu muss man ja sagen, dass der größte Teil von uns Fahrerinnen damals aus unterschiedlichen Gruppierungen kamen, was wir alle halt mehr oder weniger gemeinsam hatten, dass wir eigentlich gar keine Ahnung hatten, dass es überhaupt Gewerkschaften gibt. Also das wurde uns ja gar nicht vermittelt. So. Und wir hatten dann damals das Problem, dass Deliveroo auf der einen Seite versucht hat, so eine Art pseudo-solidarische Community aufzubauen, mit der sie aber allerdings auch auf eine perfide Art und Weise versucht haben, uns die Illusion aufzusetzen, wir würden gewertschätzt werden. So. Und dann kommt dann jemand und sagt dann auf einmal, gut, da ist die Gewerkschaft, die ist wirklich solidarisch, die ist wirklich kämpferisch. Dann hat das so einen komischen Geschmack, weil die Rhetorik kannten wir schon vorher. Und dann waren wir dementsprechend sehr misstrauisch. Dann haben wir aber natürlich auch das Problem damals, und das ist ja auch bis heute immer noch ein Problem, verständlicherweise, dass wir eine sehr hohe diverse Belegschaft haben. Das heißt, Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die unterschiedlich Verknüpfungen mit Gewerkschaften aufbauen. Also Gewerkschaften wird halt nicht überall zwangsläufig positiv wahrgenommen, wie hier in Deutschland, sondern zum Teil, je nachdem, wo man herkommt, halt eher als ein verlängerter Arm der staatlichen Gewalt, oder dass man eher sein Leben riskiert, wenn man sich dann dort engagiert. Dass man dann Angst davor hat, gleich am nächsten Morgen mit einem Kopfschuss dann wieder in der Gasse rumzuliegen. Da hatten wir auch solche Begegnungen, die dann direkt dann eine Abwehrhaltung aufgemacht haben. Ich persönlich wusste es damals auch nicht, was das war. Ich hatte auch irgendwie keine Lust, weil in meiner Welt war das auch wieder so eine Sache, das interessiert nur weiße alte Männer so. So, das hat nichts mit mir zu tun. Warum sollte ich als Schwarzer mich mit sowas auseinandersetzen? So, kein Bock, dass man mir auf den Kopf tätschelt und dann sagt so, ja, ist gut, mach weiter. Das heißt, wir mussten erstmal quasi educated and empowered werden. Also wirklich so komplett bei Null anfangen. Und wir mussten aber auch uns immer wieder vor Augen führen, nicht alle von uns konnten super gut Deutsch, also selbst die, die nur sporadisch Deutsch konnten. Wie willst du dann mit brockenhaftem Deutsch komplizierte Sachen wie Arbeitnehmerrecht, Betriebsverfassungsgesetz oder diese ganzen Wahlabstände oder so, wie viele Mitglieder darfst du denn überhaupt, wie viele Betriebsräte halt haben oder Betriebsrätinnen? Das waren dann ganze Herausforderungen, mit denen wir dann konfrontiert waren. So, dann das andere Ding, natürlich mussten wir auch die Riderinnen erstmal erwischen. Das ist ja auch der so Ding. Die Arbeit war dezentralisiert, wir waren ständig unter Zeitdruck, wir mussten raten, mussten immer vor 10 Minuten teilweise 5, 6 oder 10 Kilometer hinter uns legen. Da hast du nicht so viel Zeit, dann dich irgendwie mit sowas auseinanderzusetzen. Aber wir hatten praktisch schon Jahre vorher versehentlich, also quasi so nebenbei, unsere Community organisiert, weil wir dann so ein paar alten Hasen hatten, die dann bei manchen Restaurants, wo ab einem bestimmten Uhrzeit ganz viele Fahrerinnen sich versammelt haben, weil da dementsprechend viele Bestellungen halt reingingen, dass wir dann kurz gesagt haben, ey, sehe, du bist neu, ich kann eigentlich nicht, doch nicht, wir treffen uns heute Abend an dem Ort, und dann zeige ich dir mal, wie du dein Fahrrad repariert. Das heißt, wir haben dann da schon angefangen, uns zu organisieren und zu wissen, dass wir dann damit praktisch Organizing gemacht haben, klassische Organizing-Methoden. Das ist uns erst im Nachhinein klar gewesen. Das heißt, wir hatten schon eine Infrastruktur in dem Moment, wo wir begriffen haben, wie sinnvoll gewerkschaftliche Kämpfe sein können, was wir alles erreichen könnten, und haben dann quasi diese ganzen, ich nenne es mal wilde Veranstaltungen, dann ein bisschen im gewerkschaftlichen Rahmen eingerahmt. Sprich, wir haben dann diese abendliche Treffen als Repair-Cafés dargestellt, wo wir dann unsere Veteranen, die Gewerkschaftsmitglied waren, aber schon mal wussten, wo die besten Strecken kannten, die besten Tipps gehen kann. Das klingt absurd, bei welchem Restaurant man auf Toilette gehen konnte oder so, weil das ist halt eben nicht selbstverständlich. Und gerade in der aktuellen Corona-Krise sieht man, dass ein ganz großes Problem ist, dass viele Fahrerinnen, die draußen arbeiten, besonders darunter leiden, dass die morgens um 10 Uhr anfangen und dann irgendwann mal um 16, 17 Uhr irgendwie eine Toilette aufsuchen können, so halt, weil dann Restaurants dann die nicht reinlassen. Auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch nicht, weil das sind ja wieder Arbeitsbedingungen, wie Charles Dickens dann in London mal beschrieben hat. Ne? Und das ist ekelhaft. Genau, und da mussten wir dann halt educated werden, das müssen wir berücksichtigen, und das ist dann halt echt ein Prozess, der immer wieder wiederholt wird, und das muss man berücksichtigen.
Ja, vielleicht auch nochmal eben zu den Arbeitsbedingungen und wie die Arbeit so organisiert ist. Jasmin, in der Forschung wird ja sehr viel eben über die Autonomie und aber auch über Kontrolle in der Plattformarbeit geforscht und diskutiert. Wie genau ist denn eigentlich dieses Spannungsverhältnis?
Ich hatte das ja vorhin schon kurz angesprochen, also Plattformunternehmen werben ihre Anbietenden ja mit einer flexiblen, selbstständigen und autonomen Tätigkeit. Also das geht immer in die Stoßrichtung, du bist dein eigener Boss, du bist komplett frei. Die Abwesenheit eines physischen Vorgesetzten ist quasi so dieses Plus, was die Plattformarbeit attraktiv darstellen soll oder eben die Autonomie betont. Allerdings muss man dabei immer bedenken, wenn auch kein physischer Vorgesetzter dabei ist, ist ja trotzdem das algorithmische Management immer mit dabei. Also die App ist dein Boss. Natürlich als dass dann das der gesamte Arbeitsablauf demonitort wird. Und das heißt, es ist eine lückenlose Beobachtung durch die oder den Vorgesetzten möglich. Und das muss man sich erstmal vor Augen halten. Also das ist ja das die absolut lückenlose Überwachung. Da wäre Orwell ganz schön neidisch geworden, wenn wir an 1984 denken. So in diesem krassen Ausmaß hätte er sich das nicht vorstellen können. Also dieses, auch diese lückenlose Überwachung ist tatsächlich eigentlich das Element, warum dieses Kontrollparadigma in Plattformarbeit eigentlich scheinbar die ganze Autonomie erstmal wieder auffrisst. Zwar können die Arbeitnehmenden theoretisch ihre Arbeitszeiten frei wählen, aber eben wieder aufgrund des algorithmischen Management, das eben lückenlos überwacht. Das heißt, dass alle Leistungsdaten gleichzeitig ja eben registriert, gespeichert, ausgewertet und aggregiert werden. Und diese Form von Leistungsauswertungen, die da passieren, die sind dann gleichzeitig wiederum für die Fahrenden ausschlaggebend, welche Möglichkeiten sie dann zur Schichtbuchung beispielsweise bekommen. Also zusammengenommen muss man eigentlich davon ausgehen, dass es eine sehr stark ausgeprägte Asymmetrie in den Beziehungen von Plattformunternehmen auf der einen Seite und den Arbeitskraftanbietenden auf der anderen Seite gibt. Denn das algorithmische Management begrenzt die Kommunikation und die Interaktion ja auch, also sowohl zwischen den Fahrenden als eben auch zwischen den Vorgesetzten, also den Menschen, die über dem Algorithmus arbeiten, wenn man so will, und die Fahrenden, die unter dem Algorithmus arbeiten. Und dieses Tracking, das da eben passiert, ich kann es nur noch einmal betonen, weil ich es so absurd finde eigentlich, also diese beispiellose Überwachung, die dadurch möglich wird, das ist, führt ja auch nochmal zu einer Verhaltensveränderung bei den Fahrenden und begrenzt somit die Autonomie der Arbeitschaft maximal und macht es für das Plattformunternehmen ja auch erstmal möglich, mit relativ wenigen Menschen, die über dem Algorithmus arbeiten, eine ganze Flotte an Tausenden von FahrerInnen zu koordinieren, die dann eben auf der Straße unter dem Algorithmus arbeiten. Und sie koordinieren sie nicht nur, sondern sie kontrollieren sie. Und deswegen dieses Spannungsverhältnis, Autonomie, Kontrolle, wenn man sich das so vor Augen hält, dann ist das Kontrollparadigma tatsächlich überwiegend. Allerdings eben durch das Web 2.0 ist es eben auch möglich geworden, sich relativ niedrigschwellig im privaten Bereich zu koordinieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist dann auch wiederum eben genau für die Bike Messenger so der ausschlaggebende Punkt gewesen. Also wie haben Sie, also Ori hat es ja schon erzählt, er war natürlich vor Ort. Dieses Vor-Ort-Sein, das ist unglaublich wichtig, aber auch diese Gespräche, die in verschiedenen Chats über Social Media etc. stattgefunden haben, dieses überhaupt erstmal miteinander ins Gespräch kommen. Mit Hannah Arendt können wir sprechen von dem gemeinsamen Handeln, das eben durch den kommunikativen Austausch entsteht. Dadurch entstand auch erstmal ein Bewusstsein dafür, dass alle eigentlich dieselben Probleme haben, also dass dieser Algorithmus eine Blackbox darstellt, die so relativ willkürlich handelt, weil selbst wenn man ganz, ganz schnell fährt und alle Aufträge super schnell abarbeitet, hat das vielleicht trotzdem nichts gebracht, um in die erste Schicht derjenigen zu gelangen, die zuerst die Schichten für die nächste Woche buchen dürfen. Also da waren ganz, ganz viele Unklarheiten und allein eben dieses, sich miteinander auszutauschen und wahrzunehmen, dass es allen anderen so gegangen ist, hat dazu beigetragen, dass eben eine, auch wieder mit Arendt gesprochen, eine Macht aus diesen potenziellen kommunikativen Phänomenen heraus entsteht und somit der Anfangspunkt für eine Gegenmacht zum algorithmischen Management etabliert werden konnte. Also, genau. Also hier hat dann die Entwicklung mit dem Internet im Web 2.0 wirklich auch den ausschlaggebenden Punkt gemacht, dass nicht nur dieses Kontrollparadigma, das dadurch ja auf jeden Fall nochmal in den Vordergrund gestellt wird, sondern eben auch auf der anderen Seite das Ausgleichen von eigenen Räumen und eben eigenen Organisationspunkten möglich gemacht hat. Also das meint, jetzt hier können kollektive Aktionen entstehen durch das Miteinander ins Gespräch kommen.
dann komme ich jetzt nochmal zu dir, Ori. Jasmin hatte das ja gerade auch schon schön gesagt, die App als Boss, die immer dabei ist. Und ich hatte mich gefragt, habt ihr diese App auch benutzt, um euch zu organisieren? Oder musste das alles außerhalb der App stattfinden?
Am Anfang gab es tatsächlich interne Kommunikationskanäle, aber als wir dann auf mich wurden, war das eine der ersten Amtshandlungen, dass dann die ganzen Kommunikationskanäle geschlossen worden, ersetzt worden sind durch anonyme Mailadressen. Aber wir hatten halt den Vorteil, dass wir eine Infrastruktur vorher schon halt hatten, dass wir uns schon vor Ort getroffen haben. Und dann sind wir zum Teil tatsächlich auch mit dem Fahrrad dann die ganzen Restaurants abgeklappert, haben mit den Riderinnen gesprochen, haben mit den Riderinnen auch, also Riderinnen ist halt dieser Slang, den wir alternativ zu Kuriere als sagen wir mal kurze Erklärung ist. Genau, dass wir dann darüber dann auch ein bisschen erklärt haben. Wir hatten dann auch eine Zeit lang sogenannte Login-Points. Das waren dann bestimmte Punkte in der Stadt, wo wir uns dann einloggen konnten in die App dann, so dass wir dann auch Aufträge bekommen haben. Aber als dann Libro damals gesehen hat, dass das für uns auch so gefundenes Fressen war, weil wir letzten Endes nichts anderes machen mussten, als zu den Login-Points fahren, wenn die Schichten dann angefangen haben und dann mit den Fahrerinnen gesprochen haben. Also, dass wir dann irgendwie Kaffee aufgestellt haben, wir haben Pavillons aufgestellt, wir haben grundlegende Sachen, wir haben auch über die Problematik der Totalüberwachung gesprochen. Das ist ja das, was das Video auch gerade ein bisschen ausgeführt hat, dass wir dann dadurch auch rausgefunden haben, dass dieses Tracking-System dazu führte, dass man teilweise 2 bis 3 Mal im Jahr sich ein neues Handy holen musste. Also das heißt, also das sind dann ja schnell irgendwie 600, 700 Euro mal 3, dann hat man ja schon ein paar Tausende ausgegeben für ein neues Handy, weil das Ding ist ja, dass die Batterien ja sehr schnell leer gingen. Dann hast du eine Schicht angefangen, nach 2 Stunden musstest du dein Handy eigentlich wechseln, weil die Batterien schon leer waren, weil du ja die ganze Zeit GPS hattest, so. Wir haben dann auch teilweise rausgefunden, dass Deliveroo damals halt auch die Menschen 24/7 getrackt haben. Also du konntest ja nicht die App abschalten, weil das ging nicht so. Die war die ganze Zeit aktiv. Das war dann halt auch Big Brother dann mitten in deinem Wohnzimmer alt ist und dann alles mit Aufzeichnung noch abgeht. Und das war dann besonders problematisch für uns. Wir haben dann ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir dann auch angefangen, bestimmte Veranstaltungen zu machen, die gezielt nur an die nicht deutschsprachigen Menschen gerichtet waren. Bei uns ist da nämlich dann auch aufgefallen, dass es ist ja auch nochmal eine gewisse Barriere, wenn man nicht so gut Deutsch kann, dass man sich auch nicht traut, bestimmte Fragen zu stellen, vor allem wenn dann andere Deutsche im Raum sind, dass man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, ich bin dumm, wenn ich das jetzt irgendwie ausspreche. Dann haben wir halt irgendwie 6, 7 Dolmetscher mit dem DGB-Bildungswerk dann organisiert, Dolmetscherinnen und sie standen schon vorne gestellt, wir hatten dann sofort gesehen, okay, wir konnten gut Deutsch, haben gesagt, schön, dass du da bist, aber heute geht es um dich, ne? Wir haben aber einen anderen Raum, wo du was zu essen holen kannst und haben nur den Raum, die ganzen Menschen, die nicht gut Deutsch konnten. Und die, das war dann auf den Damm gebrochen, die haben plötzlich Sachen gefragt, Sachen, von denen wir nicht mal wussten, dass sie überhaupt relevant sind. Also sprich, wie die Aufenthaltsgenehmigung an Arbeitsverträge gekoppelt sind und musst du dein Land innerhalb kürzester Zeit verlassen, solche Probleme. Und das war dann für uns so die Punkte, wo wir die Kolleginnen alle getroffen haben und auch dadurch dann Step-by-Step organisieren können. Aber das größte Problem bleibt halt eben, oder die 2 größten Probleme, die Totalüberwachung, wo dann die Informationen zentriert werden, wo die Betriebsräte aber auch keine Möglichkeit haben zu handeln. Also auch da wird auch die Autonomie der Betriebsräte ja fast schon gebrochen, weil wir hören Betriebsrat arbeiten, wenn dadurch man weiß, wie viele Arbeiterinnen in deiner Betriebsstätte, was ist überhaupt ein Betrieb, so, das ist ja auch nochmal so eine Diskussionssache. Und zum anderen aber auch die befristeten Verträge, die 6-Monate-Verträge. Also immer wenn wir dann ganz viele Reinerinnen organisiert haben, sind die nach 6 bis 12 Monaten wieder aus dem Betrieb raus gewesen. Das heißt, wir haben zwar neue Gewerkschaften hinter gewonnen, aber wir haben keine richtig krasse, schlagkräftige Streikkraft oder tariffähige Streikmacht entwickelt, sodass wir dann immer auf die demokratische Mitbestimmung ziehen müssen und die Regierung halt in der Verantwortung ist.
Und würdest du sagen, dass die App als Boss auch irgendeinen Vorteil hatte, jetzt gerade in Bezug auf Mitbestimmung oder Organisierung? Ist vielleicht die Hemmschwelle niedriger, weil es sowieso so ein anonymer Boss ist?
Ja und nein. Also ja, ganz klar, wenn man sich überlegt, wie früher noch vor 200, 300 Jahren oder vor 100 Jahren dann so Betriebsstätten aufgebaut hat, du hattest einen Schichtleiter, der dann ja alle dann ordentlich angetrieben hat und dann war man ja ein bisschen vorsichtiger und hat man nicht lieber abends in der Kneipe halt organisiert, so aus den Augen, aus dem Sinn, so halt, ne? Aber, und das war dann natürlich deutlich einfacher, dass man halt eine gewisse Wut auf dein eigenes Handy, das ist ja auch absurd. Das ist dein eigenes Handy, was mit deinem Geld bezahlt und trotzdem hast du dein Handy aus ganzem Herzen. Oder? Und das macht man am liebsten, wenn dieses Klingeln und Vibrieren, du spürst das schon, ne? Und dann bist du so traumatisiert und wütend davon, dass du das gegen die Wand speisen möchtest. So halt, ne? Also ne, das hat dann auch schon ein bisschen erleichtert, dass wir uns organisieren konnten. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass diese App halt uns enorm unter Zeitdruck, also wir wurden ja trotzdem überwacht. Das heißt, Lieferando hat das ja, oder Deliveroo damals haben es ja perfektioniert. Die haben auf der einen Seite darauf gesetzt, dass die Order trifft ein, schon nach 30, 40 Sekunden wurde das Bimmeln immer stärker, immer aggressiver. Nach einer Minute wurdest du angerufen, aber auch so eine passiv-aggressive Art, ob alles bitte schnell und dann, ob man dir helfen könnte, dich noch bitte schneller zu bewegen. Also du wurdest angerufen, du hattest schnell Abmahnungen bekommen und wenn du dann auch noch dabei im Blick hast, dass du alle 2-3 Monate ein Feedback-Gespräch hast, wo wirklich jede einzelne Sekunde, das hat ja das Video ja vorhin auch mit dem Aspekt der Totalüberwachung, wo jede einzelne Sekunde, und das ist ja diese Informationsasymmetrie, jede einzelne Sekunde von der Arbeitgeberseite wurde aufgezeichnet, du hast aber als Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit, alles nachzuvollziehen oder musst du dich rechtfertigen, warum du vor 2-3 Monaten vielleicht 5 Minuten später zur Schicht angetreten hast. Du weißt es nicht mehr, du weißt aber auch nicht, ob das wirklich so stimmt, ob das ein Aufzeichnungsfehler war. Also das hat schon dazu geführt, dass wir auf der einen Seite schon uns ein bisschen einfacher organisieren konnten, sprich und auch ein bisschen offener uns darüber aufgeregt haben, was abgeht, weil wir keinen unmittelbaren Chef vor Ort hatten, ja. Aber gleichzeitig hatten wir auch Angst davor, weil dieses Klima einfach extrem toxisch war.
Ja. Und Ori, kannst du noch ganz kurz zusammenfassen, was denn eigentlich jetzt der aktuelle Stand ist bei der Kampagne Liefern am Limit? Vielleicht auch, was das nächste Ziel ist, auch dein persönliches Ziel.
Also der aktuelle Stand ist ja klar, dass wir geschafft haben, Betriebsräte zu etablieren. Also das ist ja halt erstmal das muss man nur klar sagen. Alle haben es vorgesagt, knapp Ökonomie, demokratische Mitbestimmung unmöglich. Und da ist auch der Knackpunkt, dass unsere Gesellschaft Plattformökonomie als eine Arbeit betrachtet, die nur Highskill-qualifizierte Menschen allen, also das interessiert nur Studierende, und dass da sogenannte Low-Skill, also Lieferdienste, Fahrer, alle, ne, dass das gar nicht so wirklich mit Plattformökonomie in Verbindung gebracht worden ist. Und das Schöne, oder für mich hat das halt eine besondere Ironie an der Situation, dass ausgerechnet die angeblich niedrig Qualifizierten das geschafft haben, demokratische Mitbestimmung auf die Wahrnehmung zu setzen, obwohl das ja eigentlich Studierende mit einem akademischen Background eher auf die Idee kommen sollten, das zu machen. Wir haben es ja geschafft, transparent zu machen, wie schwierig es ist, Informationen zu sammeln, die Informationsmacht, die diese ganzen Konzerne halt haben. Ne? Also es ist ja, ich habe mir das vorhin ja schön umschrieben mit der Blackbox, ne, dass wir einfach nicht wissen, was passiert mit den Informationen. Das Unternehmen weigert sich halt. Ne? Also, und wir hatten dann mal einen Fall, da haben wir versucht herauszufordern, haben wir Gründe gern, aber der Server ist halt in England. Super, wie kommen wir jetzt nach England? Also, ne, das sind dann so Herausforderungen, da muss die Regierung halt einfach klar haben. Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass wir jetzt intensiv mit den Betriebsräten an den ganzen Standorten zusammenarbeiten. Die haben jetzt beispielsweise hingekriegt, dass Lieferando jetzt zum Beispiel zum ersten Mal die Reparaturkosten beispielsweise übernimmt von den ganzen Fahrrädern. Da muss man sich überhaupt überlegen, das hat ja nur 3-4 Jahre gedauert, bis die überhaupt jetzt dahin war, dass die jetzt auf die Idee kam zu sagen, okay, wir übernehmen jetzt erstmal die Reparaturkosten, wobei auch offen ist, ob das jetzt immer so ist oder eine einmalige Sache ist. So, aber erstmal abwarten. Wir haben es natürlich hingekriegt, dass das ein Politikum ist und wir wollen das, ich meine, es ist ja auch nicht so einfach, so ein Thema jetzt über Jahre aufrechtzuerhalten. Wir hatten damals gedacht, okay, es ist gerade Sommerpause in der Politik, es gibt gerade kein anderes Thema, super Lückenfüller für die Presse, aber wir schaffen es immer wieder zu skandalisieren. Wir erreichen immer wieder ganz viele Menschen auch außerhalb von Deutschland, die dann da was machen und mit uns kämpfen wollen. Und mein persönliches Ziel ist halt natürlich, dass wir es schaffen, nicht nur innerhalb der Plattformökonomie, sondern generell einfach wieder mehr gewerkschaftliches Bewusstsein halt entwickeln, weil es gibt immer wieder Vorstöße, die zeigen, dass gewerkschaftliche Kämpfe, Verdienste eigentlich vergessen sind oder irgendwie ignoriert werden und gar nicht mehr so ernst genommen wird. Und das zeigt dann, wie wichtig es ist, dass wir uns da weiter reingehen, organisieren und vielleicht mal statt 6% auch mal 46% Gewerkschaftsmitgliedschaft in der deutschen Bevölkerung hier haben.
Das klingt ja erstmal schon echt auch nach einigen Erfolgen. Mich würde jetzt zum Schluss auch nochmal interessieren, Ori, du hast das ja gerade angesprochen auch, dass eben da auch gesetzlich was passieren muss. Da tut tut sich ja auch zunehmend was. Also ganz aktuell jetzt, war glaube ich gestern in der FAZ, in Italien hat die Mailänder Staatsanwaltschaft 4 große Lieferplattformen angeklagt, darunter eben auch Uber Eats und Deliveroo, wegen, Zitat, sklavenähnlichen Beschäftigungsverhältnissen, und die fordern halt insgesamt 733 Millionen Euro an Strafgeldern. Also das ist halt auch echt eine Hausnummer. Und in Deutschland gab es ja jetzt auch im Dezember ein Urteil erstmals vom Bundesarbeitsgericht, wo es halt um Plattformarbeit ging und halt diese Frage, die Jasmin ja auch schon angesprochen hatte, sind das jetzt eigentlich wirklich Selbstständige oder liegt nicht doch ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vor, weil eben der Arbeitsprozess so klar strukturiert wird von diesen Plattformen. In diesem Fall wurde dann eben gesagt, nee, das ist schon ein abhängiges Arbeitsverhältnis. Vielleicht nochmal zu dir, Jasmin, was glaubst du denn, was sind die nächsten notwendigen regulatorischen Maßnahmen, um eben da auch an Arbeitnehmermitbestimmung und einer größeren Demokratisierung von Plattformarbeit ranzukommen?
Ja, das ist eine wichtige Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, wie ich finde. Aktuell sehen wir, oder in den letzten Jahren sahen wir, irgendwie immer nur so eine Symbolpolitik unserer PolitikerInnen, die natürlich irgendwie immer Absichtserklärungen in den Raum stellen, aber bisher fehlt es eben einfach an belastbaren rechtlich-regulativen Instrumente, wie eben eine Möglichkeit einer juristischen Handhabe für BetriebsrätInnen oder GewerkschafterInnen, um plattformeigene Algorithmen auch einsehen zu können. Wir brauchen auf der anderen Seite also eine belastbare rechtliche regulative Handhabe für unsere Betriebsrätinnen und Gewerkschafterinnen, um diese plattformeigenen Algorithmen einsehen zu können. Das allerdings erfordert wiederum ein technisches Wissen, um die informationstechnischen Infrastrukturen überhaupt erst verstehen zu können. Und da könnten dann Gewerkschaften wieder ansetzen. Also wir könnten hier über Zertifizierungen von zugrunde liegenden Algorithmen nachdenken und zum Beispiel eben eine gesetzliche geregelte Offenlegung der technischen Plattformstrukturen fordern. Und diese Zertifizierung könnte wiederum aber eben von TarifpartnerInnen beispielsweise ausgehandelt werden. Also wenn dann zum Beispiel ein verbindlicher Standard gefunden werden würde, wäre das, denke ich, auch für nicht tarifgebundene Unternehmen attraktiv, denn so könnte ja wiederum eine gesetzliche Regulierung vermieden werden. Und wir wissen ja alle, Selbstregulierung ist ja immer das erste Maß aller Dinge im Neoliberalismus. Genau, und die gewerkschaftliche Kompetenz, Algorithmen zu entschlüsseln und zu evaluieren, wäre dann in einer digitalisierten Arbeitswelt, denke ich, auch für andere bisher gewerkschaftsferne Gruppen, wie beispielsweise Hochqualifizierte oder Büroangestellte, auch sehr interessant. Und die Gewerkschaften an und für sich würden ja dadurch auch nochmal zusätzlich attraktiv werden, weil dadurch so etwas wie ein erweiterter Kompetenzkatalog entsteht, der die Gewerkschaften befähigen würde, konfliktvermittelnd aktiv zu werden, wo das Verständnis von informationstechnischen Infrastrukturen und deren Mechanik und Algorithmen über vorhandene Machtasymmetrien und Kontrollmechanismen Konflikte und oder Unmut in den Belegschaften hervorrufen würde. Aber was ich auch ganz wichtig finde, und Ori hat das ja auch schon angesprochen, man müsste über eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes nachdenken. Also eben dieser Begriff fehlende Betriebsstätte hat schon so oft dazu geführt, dass Betriebsratswahlen, dass Betriebsratsneugründungen verhindert worden sind, dass da jetzt wirklich eigentlich notwendig ist, eine Definition, was ist denn eigentlich ein Betrieb in Bezug auf Digitalunternehmen, einfach mal wirklich nochmal mitgedacht werden müsste. Und auch dieser vermeintlich harte Kern der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte ab Paragraph 81 müsste eigentlich in Bezug auf Digitalunternehmen meiner Meinung nach nochmal konkretisiert werden, weil zwar bieten die aktuellen Formulierungen einen Interpretationsspielraum, also dass man durchaus als Betriebsrat, Betriebsrätin Einsicht in die technischen Infrastrukturen bei der Einführung erhalten muss. Aber diese Informationspflicht seitens der Unternehmen, die werden leider so oft unterlaufen, nicht wahrgenommen und müssen dann wieder gerichtlich eingeklagt werden, dass wir aktuell eben so eine Verrechtlichung auf betrieblicher Ebene erleben, die unterbunden werden muss, weil für neue Betriebsrätinnen ist das unglaublich arbeitsintensiv und wissensintensiv, sich da in diese ganze Materie immer wieder einzuarbeiten. Und Ja, deswegen wäre es wünschenswert, wenn Interessensvertreterinnen generell die gesamte technische Infrastruktur als mitbestimmungspflichtig anerkennen würden. Und das eben nicht nur bei der Einführung, sondern eben auch, wenn Neuerungen, also wenn Updates gemacht werden und so weiter und so fort. Dann könnte man natürlich noch überlegen, ob Open Source nicht vielleicht doch zu präferieren wäre, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes, weites Feld. Worauf ich aber auch noch hinaus wollte, ist eben, dass es nicht ausreicht, nur informiert zu werden, sondern es muss eigentlich eine konkrete Mitbestimmungsmöglichkeit in Bezug auf die Technikgestaltung mitgedacht werden. Also das heißt, es muss sowohl im Frontend als auch im Backend eine Mitbestimmungsmöglichkeit gegeben sein. Das würde ich so als Zukunftsaufgaben sehen, die jetzt anstehen.
Ja, das heißt, da sind auf jeden Fall noch genug Baustellen da, die bearbeitet werden müssen. Ich finde das auf jeden Fall auch interessant, was du gesagt hast zu dieser Frage, inwiefern auch Gewerkschaften sich halt an so einer Zertifizierung von digitalen Infrastrukturen beteiligen können. Und ich meine, gerade jetzt auch mal abgesehen von der Plattformökonomie, stellt sich ja auch die Frage eben mit zunehmendem Homeoffice jetzt in der Corona-Krise, inwiefern da eben sowas auch dazu beitragen könnte, dass eben jetzt nicht noch in weitere Bereiche eben diese totale Arbeitsplatzüberwachung mit reinfließt. Ja, das können wir vielleicht nochmal wann anders besprechen. Dann würde ich schon mal sagen, vielen lieben Dank, Jasmin und Ori, dass ihr hier wart. Es war wirklich sehr spannend. Liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und Hinweise, Anregungen. Wir haben jetzt nämlich auch eine neue E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns erreichen unter podcast@fnpa.eu. Schreibt uns doch einfach mal und ja, wir können dann gucken, ob wir das mit aufnehmen.
Außerdem noch zwei kurze Hinweise. Zum einen auf das Projekt Fair Work. Die haben eine Webseite, sind aber auch auf Twitter und Facebook zu finden. Das ist ein internationales Projekt, das einen Fairness-Score entwickelt hat und gewissermaßen den Bewertungsspieß umdreht. Außerdem hatten wir bei den letzten Episoden immer auf die TAG hingewiesen, bei der es auch um neue Wirtschaftsdemokratie, gute Arbeit mit Blick auf die sozial-ökologische Transformation ging. Wer die verpasst hat, kann jetzt die Videomitschnitte der zwei großen Diskussionssessions online finden. Zu beiden Hinweisen findet ihr die Links auch in der Beschreibung der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Beim Podcast Democratize Work. Der Podcast wird produziert vom Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der Technischen Universität Berlin in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation.
Macht's gut.